Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering. Herzlich willkommen. Sollen die Bürger in Zeiten von Corona besser überwacht werden? Soll zum Beispiel geprüft werden, wo sie sich aufhalten und ob potenziell Infizierte in ihrer Nähe sind? In Singapur ist das völlig normal.
Play your part in fighting COVID-19.
Leiste deinen Teil im Kampf gegen COVID-19, fordert ein schmissiges Video die Singapurer auf. Lade die App herunter und richte sie auch bei allen um dich herum ein. Und dann mach Bluetooth an. So einfach ist das.
Die Bürger liefern freiwillig und per App ihre Daten an die Regierung. Und die Regierung kommuniziert mit ihren Bürgern per WhatsApp. In Deutschland ist das kaum vorstellbar und es wird gerade sehr kontrovers diskutiert, ob das überhaupt zielführend ist. Diverse asiatische Länder haben das längst für sich beantwortet. Die Neuinfektionen gehen zurück, die Krise scheint unter Kontrolle zu sein. Wir blicken heute nach Singapur, nach China und Taiwan. Und dort beginnen wir auch. Taiwan hat 24 Millionen Einwohner und noch keine 200 Corona-Infizierten. Stand heute. Die demokratische Insel vor Chinas Ostküste konnte eine Epidemie für ihre Einwohner verhindern. Warum? Carina Rotha und André Zanto haben für die Weltzeit in Taiwan nachgefragt.
Es ist 16 Uhr. Die Kinder der Shedong-Grundschule in Taipeh strömen aus dem Gebäude. Auf dem Rücken ihre Ranzen, im Gesicht ein Mundschutz. Die Schulen sind wieder geöffnet, nachdem sie im Februar nach den Winterferien für 2,5 Wochen geschlossen blieben, um zu verhindern, dass Urlaubsheimkehrer das Coronavirus in den Schulen verbreiten. Seitdem habe man die Ausbreitung unter Kontrolle, versichert Frau Gao, die gerade ihren Sohn abholt.
Weil wir so enge Beziehungen zu China haben, hat die Regierung sofort die Verbindungen zu China gekappt. Das ist in Europa und den USA nicht passiert. Oder sie dachten, das würde sie nicht betreffen. Aber Taiwan hat sofort zugemacht, weil sie wussten, dass die Epidemie als erstes zu uns kommt. Das finden wir das Beste an der jetzigen Politik.
Schon Mitte Januar, als man in Europa nur nebenbei auf die rasant steigenden Zahlen in Chinas Millionenstadt Wuhan blickte, handelte Taiwans Regierung. Erst ein Einreisestopp für Menschen aus Wuhan, ab Anfang Februar dann für alle Chinesen. Wer in China war oder am Flughafen umstieg, musste 2 Wochen in Quarantäne. Fieberkontrollen und Desinfektion vor jedem öffentlichen Gebäude, Aufstockung der Produktion von Medizingütern, zentral koordiniert. All das hat funktioniert. Bis heute gibt es noch keine 200 Infizierten im 24-Millionen-Land. 2 ältere Menschen sind bisher gestorben. Möglich seien diese geringen Zahlen auch durch eine andere Kultur in Taiwan, meint Frau Gao.
Wir tragen auch alle Mundschutz. Das machen die Europäer nicht. Vielleicht finden sie es unhöflich.
Der Hauptgrund für die schnelle Reaktion der Taiwaner liegt vermutlich 17 Jahre zurück, als das Land schon mal von einer Epidemie überrollt wurde, erinnert sich ihre Freundin Frau Huang.
Wegen der Erfahrung mit SARS wussten die Taiwaner, dass sie schnell reagieren müssen. Das ist unser Vorteil.
SARS hat 2003 zu einer starken Belastung des taiwanischen Gesundheitssystems geführt. Mindestens 346 Menschen infizierten sich, 73 starben. Taipeh war monatelang im Ausnahmezustand. Noch so ein folgenschwerer Virus aus China, das sollte den Taiwanern nie wieder passieren. Daher herrschte seit Ende Dezember große Wachsamkeit, als in der chinesischsprachigen Welt erste Gerüchte auftauchten über einen Virus im großen Nachbarland. Also reagierte Taiwan als eines der ersten Länder.
Der erste Schritt ist die Frühprävention. Die beginnt bei den Häfen und Flughäfen. Das betrifft die Menschen, die aus dem Ausland zurückkehren. Egal, von wo sie einreisen, wir fordern, dass sie einen Bericht über ihre Reiseroute abgeben. Sie können auf dem Handy eine App herunterladen und die Information eingeben. So wissen die Zollbeamten, woher sie kommen und können die entsprechenden Schritte einleiten. Zum Beispiel wissen sie, wer für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden muss.
Chang Kuan-yu ist Arzt und Präsident der NGO Taiwan International Health Diplomacy, die sich für internationale Medizinzusammenarbeit einsetzt. Ein gefragter Mann, der nur am Telefon erreichbar ist, auch weil er im Krankenhaus arbeitet, wo nur Patienten Zutritt haben. Wer hier neu ankommt, darf auch erst nach einem Test rein.
Wir haben sogenannte Fieberstationen vor den Kliniken aufgebaut. Das sind Zelte, die Patienten auf erhöhte Temperatur testen. Krankenhäuser sind ein entscheidender Ort für die Epidemieprävention. Denn man muss die Patienten früh trennen, um gegenseitige Infektionen zu vermeiden. Nur so können wir verhindern, dass Patienten oder medizinisches Personal die Infektion in die breite Bevölkerung hinaustragen.
Wie die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zum Coronavirus sind, erfahren die meisten Taiwaner über Line, eine Kommunikationsplattform ähnlich wie WhatsApp, die fast jeder in Taiwan nutzt und so jeden Tag vom Gesundheitsministerium den Sachstand direkt aufs Handy erhält. Zur Lage in Europa meint der Arzt:
Das größte Problem in Europa ist, dass sie die Gelegenheit zur Frühprävention verpasst haben. Denn sie haben von der WHO falsche Informationen bekommen. Die wirkliche Sterblichkeitsrate dieses Virus ist in Wuhan laut Fachzeitschrift The Lancet 20% und keinesfalls 3%, wie es anfangs hieß.
Taiwans Regierung hat sich nie auf die Zahlen der Kommunistischen Partei in China verlassen. Es herrscht eine Grundskepsis, weil die KP die demokratische Insel als ihr Staatsgebiet ansieht und so zum Beispiel verhindert, dass Taiwan Mitglied der Weltgesundheitsorganisation wird. Diese Isolation hat Taiwan wahrscheinlich veranlasst, kritischer zu sein als enge Partner von China wie Deutschland. Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus werden aber alle auf der Welt spüren, auch Taiwan.
Seit dem Neujahrsfest sind meine Einnahmen um 30-50% zurückgegangen.
Herr O ist Taxifahrer in Taipei. Eigentlich hat er ständig Gäste und Geschäftsreisende hinter sich sitzen.
Viele Fahrten fallen jetzt weg, zum Beispiel zum Flughafen oder von Touristen. Es bleiben nur Kurzstrecken, Leute, die zum Arzt oder zur Arbeit fahren. Das beeinträchtigt das Geschäft.
Auch die Regierung rechnet mit schweren wirtschaftlichen Folgen für das Hightech-Land Taiwan. Derzeit ist unklar, ob überhaupt 2% Wachstum erreicht werden, statt den prognostizierten 2,6%. Damit es aber nicht zu steigenden Arbeitslosenzahlen kommt, verteilt die Regierung Subventionen. Auch für Taxifahrer, erzählt Herr O. Ab nächstem Monat gäbe es Zuschüsse zum Sprit, umgerechnet etwa 60 Euro. Dazu gibt es kostenlose Desinfektionsstationen für Taxen, denn ihr Schutz ist wichtig.
Wir müssen schließlich fahren, um unser Geld zu verdienen. Wir können nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Aber so haben wir jeden Tag Kunden, die ein- und aussteigen. Deswegen garantiert die Regierung, dass wir erstens immer einen Mundschutz und zweitens immer Desinfektionsmittel kaufen können. Das gilt für die ganze Branche. Die Regierung macht das gar nicht schlecht.
Die Regierung macht das gar nicht schlecht. Das ist ein großes Lob in diesen Zeiten. Und ob die chinesische Regierung auch so gute Noten bekommt, darüber spreche ich jetzt mit Axel Dorloff, unserem Korrespondenten in Peking. Sind die Chinesen denn mit dem Krisenmanagement ihrer Regierung zufrieden, Herr Dorloff?
Also im Prinzip kann man ja sagen, in China gab es erst Vertuschung und dann konsequentes Handeln der Behörden. Also wir wissen ja, dass chinesische Ärzteteams Ende Dezember das neuartige Virus gemeldet haben. Sie wurden daraufhin verwarnt und der Verbreitung von Gerüchten bezichtigt. Also Chinas Behörden haben den Ausbruch des Virus anfangs vertuscht. Es gab sogar Anfang Januar noch die Order an Labore, Tests zu stoppen und die bisherigen Testergebnisse zu zerstören. Aber man muss zugestehen, China hat den Hebel in der zweiten Januarhälfte dann umgelegt, hat es seitdem geschafft, die Ausbreitung des Virus im eigenen Land stark einzudämmen, in erster Linie durch strenge Abriegelungs- und Quarantänevorschriften, auch Reisebeschränkungen, die seit Ende Januar gelten. Auch in Hubei, wo lange Zeit Chaos geherrscht hat, hat man die Lage jetzt offenbar im Griff. Dort sind ja immer noch 60 Millionen Menschen von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschnitten. Aber das Krisenmanagement in China hätte viel früher beginnen müssen, weil man so erst die Möglichkeit geschaffen hat, dass sich das Virus auch ins Ausland ausbreiten konnte.
Angeblich gibt es ja jetzt überhaupt keine Neuinfektionen mehr in China. Kann man den Zahlen denn glauben?
Ja, es ist erstmal richtig. Festland China hat heute den fünften Tag in Folge keine lokalen Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, zumindest laut offiziellen Angaben. Alle 39 neuen Krankheitsfälle seien aus dem Ausland importiert worden. Das meldet die Nationale Gesundheitskommission hier in Peking. Viele Experten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer für Infektionen und Todesfälle erheblich höher liegen als die offiziellen Zahlen in China. Es gibt auch durchaus Zweifel an der Angabe, dass es im Moment keine lokalen Neuinfektionen gibt. Unterm Strich wissen wir gar nicht genau, welche Ausmaße das Coronavirus in der am meisten betroffenen Provinz Hubei hatte. Die Provinz ist, wie ich gesagt habe, seit dem 23. Januar streng abgeriegelt. Unabhängige und überprüfbare Informationen von dort waren und sind spärlich, erst recht was die Zahlen anbelangt. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in ihren Wohnungen oder in den barackenähnlichen Häusern auf dem Land in Hubei gestorben sind, ohne dass sie Zugang zu medizinischer Versorgung hatten. Wir wissen auch nicht, wie viele in den Krankenhäusern wegen Überlastung einfach abgewiesen wurden, ohne getestet worden zu sein. Deshalb, es bleibt Vorsicht geboten mit den Zahlen aus China. Trotzdem glaube ich, dass die Tendenz stimmt. Also der Höhepunkt der Epidemie scheint in China jedenfalls vorbei zu sein.
Jetzt soll sich ja auch das Leben wieder normalisieren, sogar die Produktion wieder angefahren werden. Wie ist denn die aktuelle Lage?
Ja, es ist so, dass einiges anläuft. Produktionen laufen wieder an, aber längst nicht überall. Auch jetzt in Peking zum Beispiel, dort wie ich bin, haben noch viele Fabriken geschlossen. Viele Geschäfte, Restaurants haben immer noch nicht wieder geöffnet. Teils, weil Arbeiter noch nicht zurück sind durch die strenge Quarantänemaßnahmen und Reisebeschränkungen, sind immer noch Arbeiter in ihren Provinzen, die bisher nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnten. China möchte zurück zur Normalität, aber der Weg bis dahin ist weit. Es klappt in einigen Provinzen ganz gut. Peking, da wo wir sind, steht aber unter besonderer Sicherheitsstufe, ähnlich wie Hubei. Da sind die bestimmten Einschränkungen und Maßnahmen werden eher noch verschärft.
Wie viel Anteil hat denn diese akribische Datenüberwachung Ihrer Meinung nach bei der Bewältigung der Krise?
Es ist schwierig. Ich glaube, dass die Abriegelungs- und Isolationsmaßnahmen eine große Rolle gespielt haben. Das kann man wohl mit Sicherheit sagen. Viele Chinesen müssen ja jetzt dauernd irgendwelche QR-Codes scannen. Anhand dieser Informationen können genaue Bewegungsabläufe nachvollzogen werden. Wenn es dann einen Verdachtsfall gibt, kann man relativ sicher sagen, wo der hingegangen ist, beziehungsweise wo der sich zuletzt bewegt hat. Man kann gezielt Leute ansprechen. Das mag schon einen Einfluss haben. Ist aber, glaube ich, jetzt noch nicht zu sagen, wie groß das bei der Eindämmung wirklich geholfen hat. Weil China ist ja auch immer so ein bisschen der Verdacht, dass sie sowieso sehr interessiert daran sind, so viele Daten wie möglich über ihre Bevölkerung zu sammeln und die auch entsprechend zu nutzen, auch als Herrschaftsinstrument zu nutzen. China ist ja ein sehr autoritäres System und das ist mal die andere Seite der Medaille.
Nun machen das aber andere asiatischen Staaten ja auch.
Genau, es wird ja auch in Deutschland diskutiert und ich habe ja auch gesagt, ich glaube, dass es natürlich einen gewissen Einfluss haben kann. Ich glaube aber, dass wir noch nicht wissen, welchen eigentlich und wie viele Fälle oder wie viele Leute wirklich dadurch herausgezogen wurden bzw. isoliert werden konnten. Das ist dann wieder eine andere Frage.
Wird denn in China eigentlich Ursachenforschung betrieben? Also immerhin soll ja das Virus von dort kommen oder dort seinen Ursprung haben.
Ja, viele Experten gehen ja immer noch davon aus, dass das neuartige Coronavirus zuerst auf einem Wildtiermarkt in Wuhan auf einen Menschen übertragen wurde. Mitte Dezember hatte sich dort ein Patient in Wuhan im Krankenhaus gemeldet. Er hatte sich seit dem 10. Dezember krank gefühlt und dieser Mann hat auf diesem Wildtiermarkt in Wuhan gearbeitet. Auf diesem Markt, der kurz darauf geschlossen wurde, gab es Dutzende Arten von Tieren im Angebot, also Riesensalamander, Babykrokodile, Marderhunde, Schlangen, auch Fledermäuse. Und letztere gelten ja immer noch als wahrscheinlicher Überträger des Virus. China hat Anfang März auch die Regeln für den Wildtierhandel aus diesem Grund verschärft. Einige Chinesen betrachten exotische Tiere ja immer noch als Delikatessen. Viele davon werden gegessen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Zum Verzehr dürfen diese Tiere nicht mehr verkauft werden. Aber der Handel für medizinische Zwecke, der ist weiter erlaubt.
Was macht man denn damit? Was macht man jetzt mit so einem Salamander?
Ja, mit dem Salamander konkret weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja die traditionelle chinesische Medizin, TCM, die sehr viel mit tierischen Produkten arbeitet, mit Häuten, mit anderen Sachen. Da wird viel eingelegt, viel verarbeitet, viel getrocknet und viel Medizin, die aus diesem Bereich kommt, hat sozusagen einen tierischen Ursprung.
Danke, Axel Dorloff nach Peking, wo die Lage jetzt besser ist, aber noch nicht bewältigt, ne?
Genau, noch nicht bewältigt. Es ist noch ein weiter Weg. Wie gesagt, die Rückkehr zur Normalität, die ist schwierig.
Singapur ist ein Stadtstaat mit knapp 6 Millionen Einwohnern an der Südspitze der malaiischen Halbinsel. Auf der Landkarte gesehen liegt das also unterhalb von Malaysia. In normalen Zeiten kommen 11 Millionen Touristen im Jahr nach Singapur. Zurzeit aber sind Ausländer unerwünscht, und zwar alle. Singapur first, so das Motto der Regierung. Die Bürger werden geschützt, allerdings zu einem hohen Preis. So muss zum Beispiel jeder und jede, die in Quarantäne verwiesen werden, in regelmäßigen Abständen ein kleines Video von den eigenen vier Wänden schicken, um zu beweisen, dass er sich dort zu Hause aufhält. Die Kommunikation der Regierung mit ihren Bürgern läuft übers Handy. Lena Bodewein gibt uns einen Einblick, wie das funktioniert.
Eine von mehreren täglichen Nachrichten der Regierung trifft per WhatsApp ein. Covid-19-Update vom späten Abend. Singapur verzeichnet 309 akute Fälle, also Menschen, die aktuell im Krankenhaus behandelt werden, davon 14 auf der Intensivstation. Es gibt seit gestern 23 neue Fälle, davon sind 18 importiert. Das führt die Singapurer Regierung nicht müde zu betonen. Lokale Fälle gibt es kaum, aber die Rückkehrer aus Europa, Amerika oder anderen asiatischen Ländern treiben die Fallzahlen hoch. Darum, und auch das wird per WhatsApp verkündet, gibt es neue Einreisebeschränkungen. Singapur lässt ab diesem Montagabend keine Kurzzeitbesucher mehr einreisen. Auch der Transit durch den Stadtstaat wird untersagt.
Das sind sehr bedeutsame Schritte, besonders für eine kleine offene Marktwirtschaft wie Singapur, die immer mit der ganzen Welt verbunden war. Aber dies ist eine nie dagewesene Krise,
sagt Minister Lawrence Wong. Er leitet eine Taskforce aus mehreren Ministerien, die den Ausbruch der Epidemie bekämpft.
Also haben wir gründlich nachgedacht und schließlich entschieden, dass wir diese Maßnahmen verhängen müssen. Nur so können wir unsere Grenzen sichern und die Zahl von neu importierten Fällen reduzieren und vor allem unsere Ressourcen auf zurückkehrende Singapurer konzentrieren.
Bisher durften Reisende aus den meisten Ländern nach Singapur kommen, sofern sie sich dann 14 Tage lang isolierten. Das allerdings habe medizinische und Überwachungskapazitäten gebunden. Und diese Kapazitäten sollten jetzt auf Singapurer konzentriert werden, da das Land versuche, eine neue Infektionswelle einzudämmen. Ärzte in öffentlichen und privaten Krankenhäusern sollen laut Order vom Gesundheitsministerium keine ausländischen Patienten mehr annehmen. Und die bereits bestehenden sollen sie anweisen, sich doch in ihren Heimatländern behandeln zu lassen. Auch das soll die Ressourcen der Gesundheitsfürsorge auf die Singapurer konzentrieren. Ausländer mit Arbeitserlaubnis in Singapur sollten sich gut überlegen, ob sie eine Reise antreten wollen. Nur diejenigen, die lebenswichtige Arbeit leisten, werden wieder hineingelassen. Singapurer und andere mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis müssten immerhin 14 Tage zu Hause bleiben. Der Premierminister des Landes hatte schon deutliche Worte gefunden, als er vor nicht unbedingt notwendigen Reisen warnte. Und Lawrence Wong findet noch deutlichere.
There has to be consequences.
Es muss Konsequenzen geben, denn wenn Menschen immer noch auf Reisen gehen, trotz unserer Warnhinweise und in voller Kenntnis der ernsten Lage, dann glaube ich nicht, dass wir so ein Verhalten noch weiter erlauben können.
Am Wochenende waren die ersten beiden Menschen an einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Als Reaktion hat Singapur noch mehr Maßgaben zum Abstandhalten verkündet. Natürlich auch per WhatsApp, aber auch in allen Zeitungen, plakatiert in den U-Bahn-Stationen und Bushaltestellen. Take safe distancing seriously. Nehmen Sie die Sicherheitsabstände ernst, steht da. Halten Sie einen Meter Distanz zu den anderen, schütteln Sie keine Hände, arbeiten Sie von zu Hause, wenn möglich, und treffen Sie sich per Videokonferenz. Das haben heute zum Beispiel auch der Singapurer und der australische Regierungschef getan.
Wir alle müssen die notwendigen Maßnahmen treffen, um uns und unsere Familien zu schützen,
sagt Gesundheitsminister Yang.
Wir müssen zusammenstehen, zusammenarbeiten, einander unterstützen und umeinander kümmern. Wenn wir zusammenstehen, werden wir uns durchsetzen und Covid-19 überwinden.
Steht zusammen, stay together und seit neuestem auch trace together. Seit Freitag gibt es eine neue App zum Kontaktaufspüren. Alle Singapurer sollen sie herunterladen, Bluetooth einschalten und so könne man später leichter herausfinden, ob in der Nähe ein Corona-Infizierter gestanden habe. Singapur steht nicht nur zusammen, es spürt auch zusammen auf.
Play your part in fighting COVID-19.
Leiste deinen Teil im Kampf gegen COVID-19, forderte ein schmissiges Video die Singapurer auf. Lade die App herunter und richte sie auch bei allen um dich herum ein. Und dann mach Bluetooth an. So einfach ist das. So bekommst du deinen Seelenfrieden. Denn Trace Together vereinfacht es den Kontakt-Tracern, dich zu informieren, ob du Kontakt mit einem COVID-19-Fall hattest, ob du ihn kennst oder nicht. Das Kontakttracing ist eine Methode, die nach der SARS-Epidemie vor 17 Jahren entwickelt wurde. Alle Infizierten werden isoliert und alle ihre Kontakte identifiziert und unter Quarantäne gestellt. Auf diese Art und Weise hatte Singapur seit dem ersten Fall Ende Januar den Krankheitsausbruch nicht gestoppt, aber zumindest unter Kontrolle gehalten. So mit rigorosen Maßnahmen sowie Appellen an das Gemeinschaftsgefühl. Together we can overcome, heißt dieser Schmachtsong, mit dem die tapferen Krankenschwestern, Ärzte, Putzkräfte und Freiwillige gelobt wurden. Zugunsten dieser Helden an der Corona-Front verzichtete der Premierminister sowie all seine Minister und sämtliche Abgeordneten auf ein Monatsgehalt. Das tötet keine Viren, aber schafft Solidarität. Das Virus gilt hier als Existenzbedrohung von Gesellschaft und Wirtschaft. Deswegen die Taskforce mehrerer Ministerien und vor allem eine rigorose Quarantäneverordnung. Wer zur Vorbeugung unter Selbstisolation zu Hause gestellt wird, bekommt unregelmäßig Textnachrichten, die ihn auffordern, per GPS im Mobiltelefon seinen Standort nachzuweisen. Oder er muss seine Umgebung fotografieren, um zu zeigen, dass er sich tatsächlich in der Wohnung aufhält. Bei Verstößen wird hart durchgegriffen. Bereits 83 Ausländer haben ihre Arbeitserlaubnis verloren. Together, das gilt nur für die, die sich an Vorschriften halten. Und am besten Singapurer sind.
Das Coronavirus und die Datenüberwachung. Bei uns in Deutschland dürfte ein solches Vorgehen der Regierung auf größten Widerstand stoßen, wird aber auch diskutiert. In Taiwan, in Singapur und China ist das bereits Alltag. Und ob es einem gefällt oder nicht, die Datenüberwachung ist ein Mosaikstein im Kampf gegen das Virus. Und zwar ein bedeutender. Das war der Podcast über den scheinbar erfolgreichen Kampf gegen das Virus in Asien. Wir bleiben beim Thema in den nächsten Tagen und Wochen und blicken in den nächsten Folgen des Podcasts der Weltzeit immer wieder über den Tellerrand. Eine globale Sicht auf ein globales Problem. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und machen Sie es vorsichtig.